SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche mit Nicole Köster.
Erst vor 4 Jahren wurde das Lipödem als Krankheit eingestuft von der Weltgesundheitsorganisation. Eine Fettverteilungsstörung, die vor allem Frauen betrifft und meist mit hormonellen Veränderungen im Körper auftritt. Falk Christian Heck gilt als Pionier der Bekämpfung des Lipödems. Er ist Chirurg, Orthopäde und Sportmediziner. Er leitete unter anderem die Intensivstation im Krankenhaus Bergmannsheil in Bochum. Falk Christian Heck entwickelte eine spezielle Operationsmethode für das Lipödem. Am Montag in SWR1 Leute beschrieb er, welch langen Leidensweg die Patientinnen häufig hinter sich haben.
Also früher war es wirklich ein ganz fürchterliches Ärztehopping. Die Frauen mussten sich auslachen lassen, beschimpfen lassen von Ärzten. Man glaubt gar nicht, welche Geschichten einem da erzählt werden. Man hält die nicht für wahr, doch ist es so. Heute ist es so, dass wir über 20 Jahre dank intensiver Aufklärungsarbeit doch ein breites Netz haben von doch ziemlich gut aufgeklärten Hausärzten, Fachärzten, da sind gerade die Phlebologen, das heißt die Krampfaderspezialisten sind die, die sich ein Leben lang Beine angucken und denen dann auffällt, die haben nicht alle nur ein Krampfaderleiden, sondern manche haben auch so eine Fettgewebsverdickung. Und dann kommen solche Ärzte dahin, um zu sagen, ja Mensch, da steckt was anderes hinter, eine Krankheit, die wir bisher als eine solche gar nicht erkannt haben. Deswegen kann man auch heimatnah ziemlich gut in Deutschland schon einen Facharzt finden, der einem dann die Diagnose auch stellen kann.
Das ist schon mal gut, dass die Ärztinnen und Ärzte darauf sensibilisiert sind. Ja. Wir haben jetzt eine Betroffene, Christine aus Korntal, München. Und sie hat diese Erkrankung seit der Geburt ihres Sohnes, der ist inzwischen 19. Und sie sagt, die Beine Schmerzen einfach immer mehr, die kranken Fettzellen vermehren sich unkontrolliert. Sie leidet am Lip- und Lymphödem. Vielleicht erklären Sie das erstmal kurz.
Ja, alles beginnt in der Pubertät meistens zu 85%. Manche haben tatsächlich den Erstbeginn der Erkrankung mit einer Schwangerschaft. Das ist wieder eine Karussellfahrt mit weiblichen Hormonen und das auf hohem Niveau, dass sich die Fettzellen vermehren. Wenn man diesen Zustand über Jahre und Jahrzehnte einfach durchschleppt, ohne behandelt zu werden, dann hat man chronische Stauungen im Gewebe, die dann wiederum das Lymphsystem beeinflussen, negativ beeinflussen. Das heißt, die Lymphlast im Gewebe ist so groß, dass daran sich irgendwann das Lymphsystem erschöpft, geht kaputt. Ähnlich wie die Venen ihre Klappen haben und dann Krampfadern ausbilden können, können die Lymphgefäße auch kaputt gehen. Und dann kommt es zu Stauungen in tieferen Bereichen, die wir beim klassischen Lipödem nicht kennen. Das sind insgesamt bei den Beinen, sind das die Füße. Schwellungen, dicke Schwellungen der Füße bis hin zu den Zehen. Das ist dann ein Lipolymphödem.
Das erklärt dann auch, warum sich Ihre Beine anfühlen wie Zement. Hier kommt die Frage von Christine an Sie.
Da ich Stadium 3 habe und weiß, welche Schmerzen und Probleme ich habe, frage ich mich, ob man mir nicht hätte oder anderen auch hätte früher helfen können. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man wartet, bis es sozusagen so extrem ist, dass man im Stadium 3 landet, weil das wirklich die Höchststufe ist und einfach ja, das ganze Leben so beeinträchtigt.
Ja, hätte sie nicht schon früher Hilfe bekommen können?
Ja, hätte. Ja, wichtig zu wissen ist, die Zeit können wir nie zurückdrehen, aber wir müssen im Hier und Jetzt sehen, dass wir die Zukunft verändern. Und das ist möglich. Das war früher ein Regelfall für mich, dass die Patientinnen schon deutlich älter waren. Jedes geschenkte Jahr durch eine endlich mal einsetzende Therapie ist dann ein Zugewinn an Lebensqualität. Ja, hier gehört als Erstmaßnahme auch nicht immer die Operation dahin, überhaupt gar nicht, sondern entstauende Maßnahmen. Eine Flachstrick-Kompressionshose kriegt man auf Krankenkassenkosten jederzeit von jedem Arzt verschrieben. Das ist der erste wichtige Schritt, gerade beim Lipolymphödem. Entstauende Maßnahmen, manuelle Lymphdrainage. Und dann, wenn die Situation im Griff ist, dann kann man überlegen, so, was habe ich da, wo befinde ich mich gerade, was für Möglichkeiten gibt es denn sonst?
Früher habe ich meine Fantasie eingesetzt, um Geld zu verdienen. Heute macht es mir halt Spaß, es sinnvoll auszugeben. Das sagt Manfred Lautenschläger. Er stammt aus Karlsruhe, ist gelernter Jurist und macht mit seinem Finanzdienstleistungsunternehmen MLP-Karriere. Auch mit 82 Jahren, wenn ich das Alter verraten darf, kümmert er sich um die nach ihm benannte Stiftung. Und die setzt sich unter anderem für die Krebs- und Demenzforschung ein. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim beschrieb Manfred Lautenschläger, dass er sich immer noch als Alt-68er versteht.
Meine schönste Demonstration war der Karfreitag 1968. Aha. Am Gründonnerstag 1968 war das Attentat auf Rudi Dutschke. Und damals wurden spontan in Deutschland zu den Druckereien gegangen, die die Bild-Zeitung druckten. Das waren, soweit ich weiß, 7 Druckereien im Bundesgebiet, um die Auslieferung der Bild-Zeitung zu verhindern. Die 68er und STS und Dutschke in Grund und Boden geschrieben haben. Dutschke, Volksfeind Nummer 1 und solche Dinge. Und wir kamen zum Bechtle Verlag in Esslingen.
Okay.
Da war eine Brücke, die wir mit Autos blockieren konnten. Und es lagen ganz viele geschälte Baumstämme rum für Telegrafenmasten. Mit denen machten wir eine Straßensperre auf der anderen Seite der Straße, zwar direkt am Neckar. Und die Polizei hat das wohl verschlafen. Aha. Wir waren dann die einzig erfolgreiche Verhinderung der Auslieferung der Bild-Zeitung. Auf dem Neckar schwammen Dutzende von Kubikmetern Zeitungen der Bild-Zeitung herum.
Dieser Rudi Dutschke, der ja dann Jahre später an den Spätfolgen dieses Attentats gestorben ist, den haben Sie, glaube ich, in Heidelberg auch persönlich erlebt. Ja. Hat der Eindruck auf Sie gemacht?
Ja.
Inwiefern?
Absolut. In dem, was er gesagt hat, hat er das wiedergegeben, was wir jungen Leute damals fühlten. Mhm. Nach dem Krieg, da gab es nur eines für die Überlebenden: Aufbau, Aufbau und nochmal Aufbau. Und wir waren die Jungen. Wir hatten damit ja im Grunde nichts am Hut. Und so der Auslöser war ja damals die Hamburger Studenten unter den Talaren, der Muff aus 1000 Jahren. Und Auslöser dann später war der Mord, kann man sagen, an Benno Ohnesorg in Berlin 1967. Aha. Auch begonnen hatte es an sich schon 1962. Spiegelaffäre. Wir waren alle Spiegelfans damals. Und was damals abging, das war unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten einfach eine Riesenschweinerei.
Also Protestbewegung in den 60er Jahren, das war zum einen der Aufstand erstmal gegen die eigenen Eltern, weil man plötzlich auch wissen wollte, welche Rolle die gespielt haben während des Nationalsozialismus. Und es war auch der Protest gegen den Krieg der Amerikaner in Vietnam.
Wir hatten in Heidelberg damals ein wunderbares Studentenkabarett, das Beste in Deutschland mehrfach ausgezeichnet wurde. Wolfgang Neuss hat mit denen zusammengearbeitet, kennen Sie sicherlich noch, den wunderbaren Erkennungssong hatten, der ein Refrain hatte: Frack und Uniform und die stolze Reserviertheit gehen oft konform mit der Dummheit und Borniertheit. Ich glaube, das hat viel ausgedrückt.
Dann kam der neue Bundeskanzler Willy Brandt, dann kam die neue Ostpolitik, auch für Sie im Rückblick sowas wie ein gesellschaftlicher Aufbruch, den Sie damals toll fanden?
Ja, und dass Brandt das geöffnet hat mit Bahr zusammen, seine Berater, das war neu und ganz wichtig. Dieser Kniefall damals im Warschauer Ghetto, das war sensationell.
Die Kritik am Buch der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock reißt nicht ab. Das Buch enthalte Plagiate, veröffentlichte der Plagiatsforscher Stefan Weber, der zudem sagt, Baerbock habe auch von ihrem grünen Parteifreund Robert Habeck abgeschrieben, aus dessen Buch Von hier an anders, das im Januar diesen Jahres erschienen ist. Robert Habeck war am Mittwoch aus Berlin zugeschaltet in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und da sagte Robert Habeck über das Krisenmanagement der Grünen:
Das Problem ist, dass man vielleicht nur findet, was man sucht. Also das Buch, das ja dann in den letzten Wochen Stein der Aufregung und des Anstoßes häufig war, das hat ja nicht die Springerpresse geschrieben. Das wurde ja schon selbst geschrieben und insofern hat man so gut gearbeitet, wie man das damals halt konnte. Und man hat darauf versucht zu achten, keine Fehler zu machen. Und dann sind die Fehler eben doch passiert. Also insofern kann ich Ihnen die Antwort leider nicht geben. Sie haben eben gesagt, Winfried Kretschmann ist gut da drin zu sagen, die Frage kann ich leider nicht abschließend beantworten. Ich würde mich jetzt hier auf Winfried Kretschmann beziehen und sagen, wenn wir es gewusst hätten, oder wenn das bekannt gewesen wäre, wäre es halt nicht passiert. Und wie das passiert ist, kann ich Ihnen leider abschließend nicht beantworten.
Okay, dann hat es Reaktionen gegeben, die manche als überzogen empfunden haben, dass man Herrn Scherz als Medienanwalt engagiert, dass man von Rufmord, von Dreckskampagne, Bütikofer hat, glaube ich, von einem rechten Propagandakrieg gesprochen. Sind das Dinge, die im Nachhinein auch nicht besonders klug waren?
Das wiederum kann ich abschließend beantworten. Das war fatal, das war ein Fehler, einen richtigen Bock, den wir da geschossen haben. Annalena selbst hat es als, wir waren in den Schützengräben bezeichnet und die Schützengräben sind ja schon metaphorisch ein Ort, wo man sich nicht gerne aufhält. Man kann das vielleicht psychologisch erklären, dass man das Gefühl hatte oder Leute das Gefühl hatten, dass sie nach den Wochen, die so schwierig waren, auch mal zurückschlagen müssen. Aber da es auch noch an Stellen war, wo man eher, und das ist dann ja auch später passiert, Entschuldigung hätte sagen müssen, ja, war es doppelt schlecht. Und ich ärgere mich auch nachträglich noch darüber, weil ein Teil unserer Arbeit und mit Verlaub auch dessen, was mir wichtig ist, immer war, weg von dieser verletzenden, aggressiven, spalterischen Sprache zu kommen und sich auch nicht als jemand oder die Parteiführung sich nicht als eine Gruppe, die von Feinden umzingelt ist, zu sehen, sondern es war ja, ging ja immer darum, auszugreifen in die Gesellschaft, die Arme aufzumachen, einladend zu reden, und das ist in diesen zwei, drei Tagen nicht eingehalten, ja sogar kaputt gemacht worden, und ich bin froh, dass es dann einigermaßen korrigiert wurde, und ich hoffe, dass da kein tieferer Schaden bleibt. Aber das ist tatsächlich wirklich elend gelaufen.
Robert Habeck ist Co-Bundesvorsitzender von Bündnis 90, die Grünen. Am Mittwoch war er aus dem ARD-Hauptstadtstudio zugeschaltet in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim. Viele Hörerfragen kamen rein, auch zu der vielfach kontrovers diskutierten Frage pro oder contra Covid-Impfungen für Kinder und Jugendliche. Robert Habeck sagte dazu:
Ich bin dafür, dass Jugendliche ab 12 Jahren geimpft werden oder sich impfen lassen. Für Jugendliche oder für Kinder dann ja unter 12 Jahren gibt es keine klare Expertise. Das ist aber kein guter Zustand. Auch da würde ich mir wünschen, dass die Wissenschaft, die Forschung mit erhöhten Kräften eine Grundlage schafft, um Entscheidungen zu treffen.
Sind Sie für oder gegen eine generelle Impfpflicht?
Es gibt die Zusage der amtierenden Bundesregierung, und wir haben die immer unterstützt, dass es keine Impfpflicht gibt, und das ist dann richtig und sollte auch dabei bleiben.
Sehen Sie dafür oder dagegen, dass Impfverweigerer ihre Tests künftig selber bezahlen sollen, wie ja offenkundig das Bundesgesundheitsministerium das vorsieht ab Mitte Oktober?
Ja, das finde ich falsch an der Stelle. Ich sehe schon den Unterschied zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften, was nachher die Teilnahme an öffentlichen Räumen, Veranstaltungen und so weiter angeht. Da wird es einen Unterschied geben, einfach durch die Praxis, die sich dann einführen wird. Aber die Tests sollen ja dann entdecken helfen, wo das Virus ist, und im Zweifelsfall dann auch Maßnahmen vorbereiten. Wenn man jetzt eine Schwelle einführt und sagt, diejenigen, die möglicherweise besonders gefährdet sind, müssen die Tests noch machen, und dann machen sie noch nicht mal die Tests, dann hat man eigentlich nichts gewonnen. Also das ist so eine Art Bestrafungsmaßnahme, die mir nicht einleuchtet an der Stelle. Insofern nein.
Ganz großes Thema, die Flut. Ist das für Sie die Bestätigung Ihrer Warnung vor dem Klimawandel?
Nicht die Flut als Einzelereignis, aber die Summe der Extremwetterereignisse, man muss es ja sagen, der Naturkatastrophen, und in diesem Fall handelt es sich ja wirklich um eine nationale Katastrophe, man kann das gar nicht anders sagen. So schlimm ist Deutschland lange nicht getroffen worden, aber die Brände in Südeuropa, die Hitze in Kanada, Nordamerika, allein nur in diesem Jahr, die Summe der Ereignisse ist eindeutig ein Beleg dafür, dass sich die Erde erhitzt und dass sich die Wetterextreme noch radikaler werden. Also ja, im Kern müssen wir akzeptieren, müssen wir sehen, was passiert, wenn die Erde heißer wird und dass die Natur sich wehrt und zurückschlägt.
Profitieren Sie dann, zynisch formuliert, von diesen ganzen schrecklichen Geschichten als Partei?
Man muss ehrlicherweise einräumen, dass dadurch Themen wieder auf die politische Agenda gesetzt wurden, die davor nicht so stark da waren, der Klimaschutz allen voran. Trotzdem möchte ich nicht davon profitieren, genau weil es zynisch ist.
Andere Spitzenpolitiker haben sich vor Ort gezeigt, Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz, auch Armin Laschet, Ministerpräsident NRW. Eine Hörerin fragt, wie Sie das empfinden, wenn jetzt jemand wie Laschet auf so eine massive Art und Weise vor Ort angegriffen wird.
Also ich bin mir sicher, dass Laschet bei allem, was ich an ihm auszusetzen habe, und das sind vor allem inhaltliche Punkte, versucht, den Leuten dort zu helfen, wie man das halt helfen kann als Ministerpräsident. Und dass er sich da zeigt, gehört sich in diesem Fall so, anders als wenn ich da jetzt hingehen würde und mal Wahlkampf machen würde. Also er muss da hingehen, er muss sich der Diskussion stellen. Man muss dann eben auch damit rechnen, dass Zorn, Enttäuschung, Wut sich dann an einem entlädt. Was haben die Menschen da auch gelitten? Wie viele Leute sind gestorben? Wie viele Hoffnungen, Existenzen sind zerstört worden? Da sind einfach Emotionen im Spiel. Das weiß man, wenn man da hinfährt. Das muss man auch ertragen. Aber gerecht ist es am Ende nicht. Ich denke, dass Armin Laschet das wird einordnen können.
Heike Vesper sagt, wenn wir die Meere retten, retten wir die Welt. Die Erhaltung der Ozeane ist ihr Herzensthema. Sie ist Meeresbiologin, Direktorin beim WWF-Zentrum für Meeresschutz. In SWRs Leute erklärte Heike Vesper, was Wale und Wälder gemeinsam haben.
Das glaubt man auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht, aber sind natürlich große Kohlenstoffspeicher. Wir selber bestehen ja auch aus Kohlenstoff. Und Bäumen, sagt man ja nach, sind große CO2-Binder. Und das ist ja das, was wir händeringend suchen. Also auf der einen Seite natürlich den CO2-Ausstoß massiv zu senken und auf der anderen Seite sozusagen Senken zu schaffen, da wo es gebunden wird. Und Wälder spielen da eine große Rolle. Aber so ein Wal ist ein kleiner Wald, weil er alt wird und weil er groß ist. Und durch seinen massigen Körper eben sehr viel CO2 bindet.
Ja, da war ich so fasziniert von der Zahl, die musste ich rausschreiben. Ein Blauwal kommt auf 412 Kilogramm CO2, die er pro Jahr speichert. Und ein Baum kommt auf 20 Kilo. Also dann lässt sich auch erklären, warum die Wale Gärtner der Meere heißen, oder?
Ganz genau. Wobei wir natürlich sehr viel mehr Bäume haben als Wale, ne? Also man kann nicht das eine gegen das andere aufwiegen, das würde nicht gehen.
Ja, wie viele Wale gibt's?
Ich kann die genaue Zahl, kann man glaube ich nicht beziffern. Irgendwie wir wissen, dass es für einige Arten ist es jetzt wieder sehr viel besser geworden. Irgendwie die sind ja durch den Walfang so stark dezimiert worden, dass sie wirklich am Rande des Aussterbens gestanden haben. Aber wir haben auch ein paar gute Erfolge. Zum Beispiel beim Finnwal und beim Buckelwal sind die Zahlen so hochgegangen, dass sie auch von der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten genommen werden konnten.
Woran liegt das, dass es da hochgegangen ist?
Man hat einfach die richtigen Schutzmaßnahmen ergriffen und hat die konsequent durchgezogen und hat dafür gesorgt, dass diese Tiere einfach in Ruhe sich vermehren können, dass sie Platz haben, dass sie Ruhe haben, dass sie genügend zu fressen finden.
Wie sehen da die Schutzmaßnahmen ganz konkret aus?
Man muss darauf achten, dass die, also Wale wandern ja richtig große und weite Strecken. Und auf diesen Wanderwegen zum Beispiel ist eine der größten Katastrophen, die passieren können, sind Schiffszusammenstöße. Also Schiffskollisionen mit Walen haben wir relativ viel. Und da muss man eben gucken, dass die Schiffe zu der Zeit, zu der die Wale wandern, eben andere Routen nehmen oder man von vornherein andere Routen betrachtet. Es gibt auch Frühwarnsysteme, dass so ein Schiff einfach, wie wir das vom Auto kennen, ne? Achtung Hindernis, irgendwie dann die Geschwindigkeit gedrosselt wird, dass wir Lärm reduzieren, weil die sich über weite Strecken unterhalten und wenn so viel Dröhnen im Wasser ist von den ganzen Motoren, dann können Mutter und Kind sich nicht wiederfinden, gehen verloren und all solche Dinge. Und Fischerei natürlich, Beifang ist ein Riesenthema.
Wieso hat das dann auf der einen Seite für die einen Wale geklappt und für die anderen nicht? Wie unterscheiden die sich dann?
Das ist ein bisschen schwierig, weil wir nicht so genau, also wir wissen über manche Walarten einfach immer noch zu wenig. Zum Beispiel die Blauwal, der Blauwalbestand, den es vor Chile gibt, den hat man sehr spät überhaupt erst wiederentdeckt. Man kennt gar nicht den Ort, an dem die Nachkommen zur Welt kommen. Wir wissen nicht, wo sie sich paaren. Irgendwie all diese Dinge sind noch total unbekannt. Wir wissen so viel übers All, aber übers Meer und über die Tiefsee wissen wir so wenig. Und wenn man es nicht genau weiß, dann kann man eben auch nicht die besten Schutzmaßnahmen ergreifen. Aber wir wissen genug, um gute Schutzmaßnahmen durchzuziehen.
Der Wal ist der Gärtner der Meere. Das haben wir eben schon von Meeresbiologin Heike Vesper gehört. Alle Sendungen kriegen Sie bei uns in voller Länge auch zum Nachhören jederzeit über swr1.de und die ARD Mediathek. Und jetzt erfahren wir Faszinierendes übers Wattenmeer. Denn das kennen Sie sicher auch, wenn Sie dort am Strand spazieren gehen. Dann liegt da was rum, ja, was wir wohl am ehesten als Sandspaghetti bezeichnen würden. Heike Vesper hat das eingeordnet.
Das ist der Kot vom Wattwurm. Der ist aber enorm wichtig, also es ist nicht eklig, ne? Das ist der reine Sand, der da sozusagen vom Wurm wieder ausgeschieden wird, wenn er ihn aufgefressen hat. Der ernährt sich von den kleinen Algen, die da drin sitzen und es ist nicht vergleichbar mit anderen Tieren.
Wofür ist das gut?
Na, der durchwühlt, also der durchmischt irgendwie die Sedimentschichten, die Sandschichten und bringt Sauerstoff ins Sediment ein, was ansonsten immer eher sauerstofffrei ist, weil da halt so viele biologische Prozesse stattfinden und der durchlüftet damit sozusagen den Wattenmeerboden, was wieder für die anderen Tiere total gut ist.
Der Maulwurf des Wattmeers. Und dann gibt's noch Wattschnecken. Wofür sind die gut?
Die grasen, wie Kühe sozusagen, nur in winzig klein, grasen die auf den Algenteppichen, die sich bei Ebbe auf dem Sand bilden. Das kann man manchmal sehen, weil das so braune, schlierige Schichten sind. Und dann kann man so lauter kleine Fressspuren erkennen. Und dann sieht man, dass die Schnecke da entlang gewandert ist.
Sie vergleichen das Ganze mit den, es gibt in der Wüste die Big Five bei den Tieren. Und hier gibt's die Small Five. Dann fehlt uns noch?
Dann fehlt uns noch die Krabbe zum Beispiel. Mhm. Und der Seestern fehlt uns noch. Und die anderen Muscheln natürlich, die noch mit dazugehören.
Was ist an der Sandkrabbe so besonders?
Also ich finde die so besonders, weil sie sich einfach seitlich bewegt. Ne? Irgendwie dieser ganze Bewegungsapparat und wie das Tier auftritt, irgendwie, das ist schon anders als das, was wir sonst von Land her kennen. Und sie, wie gesagt, sie kann halt unter Wasser atmen und über Wasser eben auch.
An die Nordseekrabbe kann ich mich erinnern. Als Kind war ich mit meinem Vater mal auf so einem Krabbenfischer und fand das ganz faszinierend. Aber die Fischerei hat sich natürlich auch gewandelt. Ne? Das gibt's heute gar nicht mehr. Zum Polen geht's dann nach...
Ja, meistens geht es nach Polen oder auch immer noch nach Marokko. Das ist aber was anderes. Die Strandkrabbe ist wirklich so ein relativ großes Tier, was sich seitlich bewegt. Und das ist die, ja, die andere, die ist eigentlich eine Garnele, sowas ja, wie ein Shrimps, nur in winzig klein.
Da muss man immer ausweichen, dass man nicht drauf tritt.
Das sind, ja, die springen sind ja auch einem groß. So ein bisschen zwischen den Zehen rum und das irgendwie führt dann oft zu so einem Juhu-Effekt, irgendwie, wenn man durch so einen kleinen Priel läuft, durch so eine Wasserpfütze. Ja.
Nur dieser Transport, den Sie gerade auch angesprochen haben, nach Polen oder Marokko. Also als ich das erste Mal gehört hatte, ich konnte es fast nicht glauben. Ändert sich da etwas? Wird das Bewusstsein größer dafür?
Ich würde sagen, nein. Das hat einfach immer noch was mit den Lohnkosten zu tun, ne? Dass dort gepoolt wird, irgendwie das einfach so viel billiger ist, als das in Deutschland machen zu lassen. Es gibt in Büsum tatsächlich eine Krabbenpoolmaschine, die das im kleineren Maßstab dann eben vor Ort macht. Man muss immer auch noch mit im Kopf haben, es ist natürlich nicht nur der lange Transportweg und der CO2-Ausstoß, der damit zusammenhängt, sondern die müssen ja auch konserviert werden, diese Krabben irgendwie. Das ist reines Eiweiß, das verrottet total schnell. Und das, was wir dann zurückbekommen, ist etwas, das sehr lange in einer Konservierungssoße gelegen hat.
Wie steht es um Krisen und schwierige Momente im Spitzensport? Die große Bühne haben Siege und Rekorde. Wie sieht es mit Unfällen, Krisen und Karriereende aus? Der SWR-Sportjournalist Johannes Seemüller hat darüber ein Buch gemacht. Titel Am Limit. Dazu sprach er mit unterschiedlichen Spitzensportlern. Am Freitag war er zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim zusammen mit dem ehemaligen VfB-Torwart Timo Hildebrand. Und da erklärte Johannes Seemüller, was ihn bewogen hatte, sich den dunklen Seiten des Spitzensports so intensiv zu widmen.
2009, als Robert Enke, der Ex-Nationaltorwart, auch noch ein ehemaliger Teamkollege von dir, Timo, an Depressionen litt und letzten Endes sich das Leben genommen hat. Also das hat schon eingeschlagen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch bei mir. Hat mich sehr berührt. Auch die Trauerfeier danach, auch als Theresa Enke seine Frau dann erzählt hat in einer Pressekonferenz, dass er an Depressionen gelitten hat. Und da habe ich gedacht, Mensch, ich glaube, er ist auch nicht der Einzige. Von Sven Hanna hat man das gehört. Da gab es einen Sebastian Deißler, Ralf Rangnick und so weiter. Und dann habe ich gedacht, der Blick hinter die Kulissen, der Blick hinter den Vorhang, was geht wirklich auch in den Spitzensportlern um? Wie gehen die mit Krisen um? Wie sehr sind die auch von mentaler Erkrankung betroffen? Wie gehen die mit Druck um? Das hat mich verstärkt interessiert und deswegen habe ich dieses Projekt in Angriff
genommen. Also bevor wir dann diesen Blick hinter die Kulissen wagen, Timo, eins noch zu Robert Enke. Wie gut hast du ihn gekannt? Und hast du irgendwie vorab geahnt, dass mit ihm psychisch solche
gar nicht,
Probleme gibt?
Mannschaftssport, Männerwelt, da wird wenig offenbart, da wird wenig über Gefühle oder sonstiges gesprochen. Wir waren Teamkollegen bei der Nationalmannschaft und mich hat es damals auch total aus den Socken gehauen. Ich war dann auch nur noch vom Computer und habe die Welt nicht mehr verstanden.
Johannes, du hast dann Protagonisten für dieses Projekt gesucht und bist übrigens, das wusste ich jetzt auch nicht, was Depressionen und Burnout angeht, bei Ottmar Hitzfeld gelandet. Warum?
Weil ich auch irgendwo mal gelesen habe, dass er an Burnout erkrankt war. Und dann habe ich Kontakt zu ihm aufgenommen, habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, bei diesem Projekt mitzumachen. Er hat sofort zugesagt, im Gegensatz zu vielen anderen, die ich angefragt hatte, die dann gesagt haben, nee, ist ihnen nicht ganz geheuer dabei, sind auch noch zu sehr in der aktiven Zeit, möchten sie vielleicht später mal drüber sprechen, jetzt aber aktuell nicht. Was ich natürlich komplett verstehe. Und Ottmar Hitzfeld war unglaublich offen. Er hat sehr offen über seine Geschichte erzählt. 2 Jahre wegen Burnout musste er sich rausnehmen, hat an Depressionen gelitten, sehr gelitten, hat sich sehr zurückgezogen in diesen 2 Jahren in sein Haus nach Engelberg in der Schweiz.
Weil der Druck als Trainer eines Vereins, beispielsweise wie des FC Bayern München, eben so immens groß ist.
Genau. Und Ottmar Hitzfeld ist ein Perfektionist. Der wollte alles immer perfekt machen, auch für seine Mannschaft. Hat mit jedem Spieler gesprochen, warum der jetzt nicht zum Einsatz kommt. Also hat sich unglaublich reingehängt, reingebissen. Und dieser Ehrgeiz zieht sich schon durch sein ganzes Leben. Er war als Kind, Jugendlicher schon so und als Trainer natürlich umso mehr. Und er hat gesagt, 4 Jahre bei Bayern München ist wie 20 Jahre bei einem anderen Verein. Das ist so ein Druck, eine solche hohe Erwartungshaltung. Du musst als Bayern München immer gewinnen. Ja. Das wird erwartet von dir und als Trainer stehst du unter Feuer.
Permanent. Und er hatte das Angebot, Bundestrainer zu werden. Jürgen Klinsmann ist es dann geworden und er hat abgelehnt. Das zeigt ja auch, wie groß der Druck gewesen sein muss, der da auf ihm gelastet hat.
Genau, der damalige DFB-Präsident Meyer Vorfelder wollte Hitzfeld unbedingt haben, weil er eben so erfolgreich war mit dem FC Bayern München. Hat gedacht, das ist der perfekte Nachfolger vom damaligen, nicht ganz so erfolgreichen Rudi Völler nach der EM 2004. Und Hitzfeld hat aber gemerkt, ich habe keine Kapazität mehr, ich habe keine Kraft mehr. Er war ausgebrannt und hat sich 3 Nächte lang hat er gegrübelt und überlegt, was mache ich. Es war eine Riesenchance, aber er hat sich entschieden, nein, ich muss an mich denken, an meine Gesundheit und hat abgesagt.
Na klar, Siege werden bejubelt, da ist die große Bühne. Wie ist es, wenn die Karriere zu Ende geht? Wie gehen Spitzensportler mit mentalen Krisen um? Der SWR-Sportjournalist Johannes Seemüller hat darüber ein Buch gemacht. Thema darin unter anderem der Bruch in der Karriere des ehemaligen VfB-Torwarts Timo Hildebrand. Der war mit Johannes Seemüller zu Gast in Leute bei Wolfgang Heim und Timo Hildebrand sagte über seinen missglückten Wechsel nach Spanien und das Aus in der Nationalmannschaft.
Viele Freunde haben komischerweise gesagt, es hat mir gut getan, als Mensch da auch zu wachsen. Klar, ich war hier in Stuttgart. Das war mein Zuhause, Wohlfühlcharakter, alle liebten mich, wenn ich es so formulieren darf, wohlbehütet, muss mir um nichts Sorgen machen, aber dann glaube ich auch mal eben den Next Step zu machen und wenn es eben dann nicht funktioniert, man sagt es zwar immer so beiläufig, aber in der Niederlage oder in den Extremsituationen lernt man als Mensch dazu und das ist tatsächlich so, das ist eben nur dieser Umgang, komme ich da wieder selber raus? Wie gehe ich damit um? Schaffe es einfach auch wieder was daraus zu ziehen, um weiterzumachen, um besser zu werden? Ja. Und ich glaube, vor dieser Herausforderung stehen ganz viele Menschen auch nicht im Sport.
Wie hast du das denn in diesen Phasen gemacht? Hast du jemanden gehabt, mit dem du dich austauschen konntest oder hast du das im Wesentlichen mit dir selber ausgemacht?
Ich bin ja schon eher auch introvertiert, aber klar, Gespräche mit Familie fanden statt, aber die nimmt man nicht so ganz ernst oder die haben keine so Wirkung, wie wenn man sich mit einem Psychologen unterhält. Aber was mir auch geholfen hat, ist auch dieses einfach weitermachen, auch wenn man nicht genau weiß,
wofür
kommt nochmal ein Verein. Aber dieser Alltag dann trotzdem weiterzuleben und diesen Rhythmus beizubehalten, hat mir dann schon auch geholfen.
Also man braucht eine Struktur und Johannes, wenn beispielsweise jemand Knall auf Fall ausfällt mit einer schweren Verletzung, weiß ich, Kreuzbandriss, dann ist er ein halbes Jahr weg und keine Ahnung, man wartet darauf, dass er nach einem halben Jahr wieder kommt. Aber was in dem halben Jahr mit ihm passiert, interessiert ja nicht so schrecklich viele Leute, oder?
Und interessanterweise wird das ja auch von allen Sportfans akzeptiert. Ne? Also wenn einer ausfällt, Kreuzbandriss, dann weißt du, da fällt 6, 7, 8, 9 Monate aus. Wenn jetzt jemand mit mentalen Problemen zum Beispiel daherkommt und sagt, ich brauche jetzt eine Auszeit, mach vielleicht eine Therapie in irgendeiner Form und bin dann aber wieder da und brauche dafür aber auch 4 Monate, das wird ja gesellschaftlich so gut wie gar nicht akzeptiert. Also und diese ganzen Äußerungen, die wir jetzt von Simone Biles zum Beispiel gehört haben, gehen ja dahin, dass man darüber jetzt mal auch vielleicht nachdenken sollte, ob das nicht auch eine Möglichkeit wäre, das eher zu akzeptieren, dass sowas drin ist. Denn ich meine, wir kennen doch fast alle in unserem persönlichen oder erweiterten Umfeld auch Menschen, die auch mentale Probleme hatten oder haben. Also es ist ja nicht weit hergeholt.
Wobei das eine möglicherweise vom anderen gar nicht 1:1 zu trennen ist. Also du hast eine schwere Verletzung, bist ein halbes Jahr völlig out und gleichzeitig hast du natürlich auch sehr viel Zeit, dass in deinem Kopf bestimmte Dinge passieren.
Natürlich. Und vor allen Dingen, wie stabil ist mein Körper, wenn ich wieder nach der Reha zum ersten Mal auf dem Platz stehe? Auch da sind häufig Sportpsychologen gefragt, weil da eine gewisse Labilität oder Unsicherheit ist, ob mein Körper überhaupt noch funktioniert. Also von daher ist das auch eine große mentale Herausforderung für die Spitzensportler.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.